Heute im Thekencast.
Oh, ist das ein schlimmer Moment. Ich hatte einen krausen Hoden dabei, das ist ganz schlimm.
And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer makes us see the difference between right and wrong. As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
Go, 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 Geronimo. Und willkommen zum Thekencast. Drei Männer und ein Film bei Moviepack. Und ich... Was zum Teufel ist hier?
Ja, mach mal weiter, war ein super Intro bisher.
Ich wurde gefragt, ob ich wieder eines meiner stilechten und klassischen Jo-Jo-Jo-Intros mache. Und dann dachte ich mir, nein, ich mache heute mal was Frisches, nämlich ein Go, 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 Geronimo. Und wie ihr es vielleicht jetzt gehört habt, Knaller, hat sofort gezündet. Hallo nochmal zum Thekencast. Ich bin der Stu und ich begrüße heute die alte Garde, nämlich natürlich dabei der Kühne. Hallo Kühne.
Hi, hi.
Und der Pascal ist natürlich auch wieder mit am Start. Und wir haben heute einen Gast, nämlich der Schucki ist wieder da. Hallo Schucki.
Hey.
Ich dachte mir, wenn ich das Opening schon wirklich infantil so super versaue, dann auch richtig.
Ich freue mich, dass ich über den Gaststatus nie hinausgekommen bin.
Nein, der Schucki ist natürlich festes Inventar, den haben wir hier schon festmontiert. Der Pascal hat sich aber heute netterweise zu bereit erklärt, unser Gast zu sein für die 30. Ausgabe Thekencast. Und es ist natürlich eine altbewährte Tradition, in Folge 30, also in den 10er-Folgen, besprechen wir keine maskulinen, testosteronschwangeren, Bizeps angereicherten Action-Blockbuster. Nein,
wow.
Wir besprechen emotionale Filme. In Folge 10 war es Bodyguard, in Folge 20 war es Ghost, Nachricht von Sam. Und in Folge 30 besprechen wir, was Frauen wollen. Und natürlich hat Pascal sich diesen Film gewünscht.
Genau.
Das freut mich wirklich sehr, Pascal. Pascal, nochmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr
du bist
gerne.
Ja aktuell eine, ich muss sagen, Persönlichkeit vom hohen Rang. Du bist bei Filmstarts gelandet. Ja, bei Filmstarts machst du auch Podcasts und Videos. Ich weiß nicht, wer sich das freiwillig anguckt, aber okay.
Also ich höre es mir freiwillig an. Ich kann die sexy Stimme einfach nicht. Ich kann nicht ohne sie. Es tut mir leid.
Vielen Dank. Aber weißt du, wenn du einmal den Körper hattest, dann willst du auch alles.
Also es gibt was Neues von Pascal. Ich muss nicht immer alte Folgen auf Movie Break anhören.
Es gibt jetzt schon lange. Also sehr lange. Seit einem Jahr gibt's neue Sachen von mir. Leinwandliebe, aber... Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Ich glaube, meine letzte Ausgabe war wirklich der Bodyguard, oder? War das mein Ende? Oh. Thekencast-Ende?
Also ich glaube, die erste Ausgabe mit Schucki war 30 Days of Night, ne?
Ja.
Wo du der Pascal-Ersatz warst. Und ja, es könnte durchaus
sein. Ja, weil wir haben ja irgendwie versucht, das alles mit Jubiläen zu beenden, ne?
Ja,
aber ich kann sein, weiß nicht, ob es geklappt hat, aber ich erinnere mich auf jeden Fall an den Bodyguard. Ich weiß gar nicht, haben wir bei Folge 10 auch romantisch? Ach, Ghost, ja. Ja, okay, gut. Ja.
10 war Bodyguard und 20 war Ghost.
Ach, dann haben wir mit Ghost aufgehört, guck an.
Mit Ghost aufgehört? Nee.
Hab bei Ghost nicht ich mitgemacht?
Bei Ghost war Schucki dabei, wollte ich nur sagen.
Ja, bei Ghost war ich nicht dabei. Aber Ghost ist grandios und Bodyguard war nicht grandios.
Aber wir hatten mit Bodyguard trotzdem viel Spaß. Ob wir jetzt mit Was Frauen wollen viel Spaß haben werden.
Man kann drüber reden auf jeden Fall.
Man kann drüber reden, es ist kein Superstau.
Was habt ihr alle gegen den Superstau?
Ich hab Durst.
Genau, denn was hilft gegen Superstau? Richtig, ein guter Film und Superdurst. Und diesen Superdurst müssen wir löschen. Max, bitte fang an.
Danke.
Was kredenzt du deiner Leber?
Ja, also ich habe irgendwie gehört, heute wollten wir eigentlich mit Starkbier trinken. Und dann habe ich mir gedacht, was Frauen wollen, ist ein Ritter. Nein, also ich habe mich für ein Ritterbockbier entschieden. Und das hat 9 Prozent. Und ich öffne das mal. Ah. Nicht so stark.
War okay.
Das hat ein sehr schönes Emblem. Das können unsere Zuhörer, Zuhörerinnen nicht sehen, weil wir wieder mit Kamera hier diesen Podcast machen. Hm. Aber es sieht sehr schön aus.
Und es ist auch sehr gehaltvoll, sehr lecker. Und da ich dazu später nicht mehr komme, will ich noch sagen, ich habe hier noch das Aventinus Eisbock mit meine 12%. Zu dem werde ich danach übergehen. Und falls da noch die Zeit bleibt, nehme ich das Andexer Bockbier dunkel mit 7% als letztes
Bier. Alles bayerische Biere?
Ja, ja. Also Luitpold Prinz von Bayern steht hier mit drauf. Das andere Aventinus Eisbock Schneiderweiße.
Oh Jesus. Steht aber auch immer hinten drauf, wo das gebraut wurde, ne? Aber cool. Ich sag's nur.
Ja. Ich sag's euch dann später, wenn ich's gefunden habe.
wenn du's dann trinkst.
An dieser Stelle können die Zuhörer eine Wette abschließen, ab wann der Schucki lallt.
Okay, dann würde ich sagen, kommen wir von bayerischen Bieren zum Berliner Bier. Ja. Pascal, was hast du denn dabei?
Ich habe auch ein bayerisches Bier. Ich habe Spaten. Ich weiß gar nicht, wenn ich es in die Kamera halte, verschwindet es leider. Aber Spaten Münchner Hell mit 5,2%. Das ist momentan ein Bier, was ich sehr, sehr gerne trinke. Ich mach's mal auf. Sekunde. Das war schwach. Das war sehr schwach.
Jetzt wisst ihr alle den Grund, warum wir Pascal rausgeworfen haben.
Und weil ich fancy bin, trinke ich nebenbei noch einen Moskau Mule, den ich mir gemixt habe. Ich weiß nicht, ob ihr den Cocktail kennt.
Ja.
Der in diesen, ich weiß gar nicht, ob man die Zinnbecher nennt. Mit Wodka und Gingerbier und Gurke und Zitrone oder Limette. Sehr lecker. Und dann habe ich noch ein Corona in der Hinterhand.
Ich fühle jetzt schon wieder diesen Berliner Flair, den Pascal einfach mit reinbringt. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, doch. Ja. Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass ich, glaube ich, der Einzige gleich sein werde, der einigermaßen noch nüchtern ist. Aber okay, Kühne, was hast du denn am Start?
Nachdem ihr letzte Mal den großen Skandal aufgedeckt habt, dass ich die letzten Male fast immer ein Brinkhoffs Nummer 1 getrunken habe, sage ich euch, mein Zweitbier ist ein Brinkhoffs Nummer 1, selbstverständlich. Wer soll mit Tradition noch brechen? Aber ich habe auch noch ein Krombacher naturtrübes Kellerbier.
Oh.
Mhm. Keine Ahnung, ob ich das mag. Ich weiß nicht warum, aber ich habe dieses Sixpack bei mir im Kühlschrank gefunden. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo es herkommt. Deswegen.
Ich finde, Kellerbiere können schwierig sein.
Wie Kellerkinder, ne?
So, ja. Probieren wir das Ganze mal.
Prost.
Geht so.
Ja.
Geht so.
Ja. Gut. Bin ich dran. Ich habe kein Starkbier. Ich habe keinen Cocktail. Ich habe kein Kellerbier. Ich habe einen Bitburger.
Und auch das ganz, ganz kleine, ne? In der 0,2 Flasche.
Um ehrlich zu sein, es ist sogar ein Bitburger Radler.
Du schummelst schon wieder, mein kleiner Freund. Du schummelst schon wieder.
Ich muss morgen früh raus. Es tut mir leid. Wir nehmen das hier zu später Stunde auf. Tut mir leid. So, Prost auf euch.
Ja, Prost.
Ich habe auch noch ein zweites Bier hier, aber das, wenn ich das aufmache, dann werde ich eh ausgelacht und rausgeworfen. Deswegen, okay, was soll's. Also, Leute. Hui, 9 Minuten. Wir sind gut dabei. Normalerweise sind wir bei 9 Minuten schon beim Fazit. Sei es drum. Okay, also, was Frauen wollen mit Mel Gibson von Nancy Meyers.
Nick Marshall hielt sich, was Frauen angeht, für ein Geschenk Gottes.
Cappuccino extra viel Milchschaum, groß oder extra groß?
Extra groß, sagen jedenfalls die meisten.
Der Nächste.
Doch bald entdeckte er, was Frauen wirklich denken.
Ich rufe Ihnen ein Taxi, Sir.
Danke, Laura.
Gern geschehen, mein kleiner Knackarsch.
Was haben Sie gesagt?
Ich? Gar nichts.
Ich kann hören, was Frauen denken.
Oh, ist das nicht ein bisschen viel abgeschickt?
Ich rede von persönlichen, ganz intimen Dingen, die ich eigentlich nicht hören darf, aber ich höre sie immer zu. Das treibt mich in den Wahnsinn, sogar Pudeldamen kann ich hören.
Ich will jetzt endlich mein Äuglein machen.
Ich habe absolut keine Erklärung dafür, aber wahrscheinlich sind Sie der beneidenswerteste Mann auf Erden.
Hallo,
Ich bin Darcy.
Denken Sie, was Sie für Möglichkeiten haben.
Großartige Fotos.
Der hat keinen Schimmer von Margaret Burkwhite.
Die sind doch nicht etwa alle von Margaret Burkwhite, oder?
Doch, sind sie. Irgendwie ist der voll süß.
Buena Vista International und Icon Productions präsentieren.
Ich werde der einzige Mann auf Erden sein, der herausfinden wird, was Frauen wollen, wie sie denken und wieso sie all diese merkwürdigen Sachen machen.
Die Geschichte von einem typischen Mann, der weiß, was Frauen wirklich wollen.
Nicht mit einem Typen, mit dem du arbeitest. Nicht mit einem Typen, mit dem du arbeitest.
Warum nicht?
Warum was nicht?
Und der plötzlich seine weibliche Seite entdeckt.
Dad!
Hallo!
Was machst du denn da?
Mit Haaren?
Wollen wir erst die Synopsis machen oder erst die obligatorische Frage? Pascal, du entscheidest.
Erste Synopsis.
Okay, Max.
Ja, okay, ich habe wieder mal keinen Text offen. Ich mache das jetzt frei Schnauze.
Ja, vielleicht übrigens jetzt schon. Wer auf 9 Minuten gesetzt hat, hat an dieser Stelle gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Das lasse ich nicht zählen. Also, es geht in dem Film um Mel Gibson. Und der spielt einen Typen namens Nick, oder? Der ist Nick. Ja, danke. Und ja, Nick arbeitet in einer Werbebranche, knallharter Job und bekommt jetzt eine neue Chefin vor die Nase gesetzt, gespielt von Helen Hunt. Und damit ist er natürlich als Karrierist, wie wir ihn kennenlernen, hat er damit Riesenprobleme. Ist auch ein ziemliches chauvinistisches Arschloch, so wie wir ihn kennenlernen. Und am Ende ist es so, dass er dann bei einem Unfall auf einmal die Gedanken der Frauen hören kann. Und mit dieser neuen Gabe begibt er sich wieder in sein alltägliches Leben. Und
okay, vielen Dank. Die obligatorische Frage, wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen und wie wirkt er damals auf euch? Und Gast first, Pascal, bitte.
Ich habe ihn damals gesehen, als er neu auf Premiere war. Damals noch Premiere. Und nicht an seiner Free-TV, also in seiner Premiere, sondern am nächsten Tag, als er nachmittags lief. Und ich muss damals 11 gewesen sein. Müsste 11 gewesen sein. Und fand ihn sehr, sehr lustig. Bisschen lang, bisschen kitschig, aber hat mir gut gefallen. Und dann habe ich ihn noch mal gesehen, ich glaube mit 18, 19, und fand ihn auch okay. Und jetzt halt noch mal mit 30. Ja, ja.
Gott, bist du jung. Kühne, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe damals die Trailer immer gesehen und fand die Grundidee ziemlich witzig, hab's aber irgendwie nicht ins Kino geschafft und dann habe ich den Film gänzlich vergessen, bis ich scheinbar, und ich war auch etwas schockiert, als ich das wieder herausgefunden habe.
Mir waren alle schockiert.
Ich habe scheinbar den Film das erste Mal gesehen, um dafür die Movie Break Kritik zu schreiben.
Genauso wirkt die Kritik auch, ja, als ob du ihn scheinbar gesehen hättest.
Ja, genau da. Lohnt sich, die nochmal zu lesen und wirklich Satz für Satz zu analysieren. Ist sehr interessant, was dabei rauskommt.
Ja, ich habe sie nochmal gelesen und war doch dezent schockiert. Ich habe ihn damals scheinbar gut gefunden.
Ja, scheinbar.
Und scheinbar, ich hoffe und ich bete zu Gott, dass ich hoffentlich während des Films irgendwie mehr mit Knutschen oder so beschäftigt war, als das, diesen Film zu gucken, weil vieles von dem, was da drin steht, kann ich heute, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, so nicht mehr unterschreiben. Aber scheinbar hat er mir beim ersten Mal wohl ganz okay gefallen.
Tja, da würde ich mal sagen, dass scheinbar jetzt der Max dran ist.
Ich glaube, dass Was Frauen wollen tatsächlich meine erste DVD war, die ich gesehen habe. Denn ich war noch sehr überrascht, als ich beim Kumpel war und er sagte, wir schauen jetzt einen Film. Und auf einmal ploppte da die Wahl zwischen Englisch und Deutsch auf. Und ich denke mir, hä, warum geht das Video nicht los? Also ich war von der Erfindung DVD damals sehr überrascht. Ja, ja, war halt eine nette Rom-Com, ne?
Die du mit einem Kumpel halt geguckt hast.
Kind seiner Zeit. Ja, es war am Nachmittag. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Ich glaube, den hat er gerade irgendwie geschenkt bekommen oder was weiß ich was. Aber war unterhaltsam. Und man muss ja auch einfach sagen, dass die eine Prämisse des Filmes ja mit diesen Gedanken, die er hört, ist ja auch sehr unterhaltsam.
Und man muss auch noch mal dazu sagen, damals war es halt auch Mel Gibson einfach, ne? Und scheißegal, ob der in einer Rom-Com mitgespielt hat, Mel Gibson wollte man auch als Mann sehen.
Ja. Und dann habe ich ihn, muss ich ihn nochmal in der Zwischenzeit gesehen haben, weil ich mich an einzelne Sachen nochmal sehr gut erinnert habe, jetzt als ich den Film beim vermutlich jetzt dritten Mal gesehen habe. Und ja, jetzt 20 Jahre später, sage ich mal, kann man das natürlich alles kritischer beäugen und ist halt ein Kind seiner Zeit und in der heutigen Zeit wirst du es nicht mehr so drehen.
Hm. Ja, vielleicht sollte man das, ich weiß nicht, Stu, ob du das schon gesagt hast, der Film ist von 2000. Und ich glaube, das ist später, wenn wir den Film besprechen, auch sehr, sehr wichtig, nochmal herauszuarbeiten, dass der von 2000 ist.
Ja, ich müsste ihn, glaube ich, 2001 geguckt haben, auf DVD. Ich habe den in der Bibliothek ausgeliehen.
Und bist dann zum Schuck gefahren der, und habt ihr, dann habt ihr den zusammen geguckt.
Jetzt ist es
erwischt.
Raus. Jetzt ist es
erwischt. Raus. Erwischt. Ja, es tut mir leid. Also der Schucki und ich, wir kennen uns schon seit Kindergartentagen. Ja, ich habe ihn quasi immer abschreiben lassen. Das erklärt dann auch, warum er 6-mal sitzen geblieben ist. Nein, also das war halt so diese Hochphase der Bibliothek. Und da habe ich ihn ausgeliehen, habe ihn geguckt und fand ihn ganz, ganz furchtbar. Wirklich, wirklich furchtbar. Jetzt nicht wegen irgendwie, dass er, was ich, Männer hasst oder Frauen hasst, sondern ich fand ihn einfach langweilig. Ich fand ihn nicht lustig und habe ihn jetzt halt zum zweiten Mal vorgestern nochmal gesehen und ich muss meine Meinung in der Hinsicht revidieren, er ist nicht so scheiße, wie ich in Erinnerung habe, aber, und damit mache ich das fast auf, ich fand ihn auch nicht toll. Also ich finde, das ist ein, ich weiß, Pascal Bitt mag das nicht, wenn man das sagt, aber ich finde, es ist ein sehr langweiliger Film. Der zumindest Mel Gibson hat, das kann man dem Film geben. Aber ich hatte jetzt beim zweiten Mal das Gefühl, dass der Film aus seiner Prämisse und aus seinem Cast, der ja durchaus prominent ist, mit Helen Hunt, Marisa Tomei, Alan Alda und wie sie ja nicht alle heißen, nicht viel macht.
Ja, aber vielleicht sollten wir mal vorher klären, wie wir die Prämisse finden. Weil erstmal auf dem Blatt Papier klingt es super.
Ich finde, diese Prämisse würde sich, wenn das jemand macht, der Talent hat, für einen guten 5 bis 10 Minuten Sketch eignen. Aber so als Film, fand ich, hat es sich für mich zumindest relativ schnell erledigt. Und ich habe vor 2-3 Jahren auch das, ich sag mal, Remake gesehen, Was Männer wollen, wo das Ganze einfach umgedreht worden ist. Übrigens, der Film ist auch scheiße. Und da war es jetzt auch nicht so geil. Wobei ich da sagen muss, dann finde ich das Original noch besser, weil der hatte noch dieses noch 90er-Jahre-Charme, auch wenn er 2000er ist, aber da ist noch so ein bisschen was von diesem, von der Dekade übrig und das Remake mit dieser Jerry P. Hansen ist halt einfach nur so, ja, wie so ganz viele dieser Hollywood-Komödien heutzutage.
Also was ich jetzt, als ich ihn gesehen habe und in Anbetracht des Übermaß an Comic-Verfilmungen, es ist ja auch eigentlich erstmal eine Comic-Prämisse, ne? Ein Typ hat einen Unfall und kriegt dann eine Superhelden-Fähigkeit. Ich habe mich dann auch gefragt irgendwie, warum das immer bei den Filmen so ist, dass das nicht funktioniert. Warum diese Filme eigentlich nach einer Dreiviertelstunde kackegal sind. Und ich musste dann auch zum Beispiel an sowas wie Schwer verliebt denken. Der ja auch ähnlich ist. Natürlich hat der keine Gabe, wobei es auch eine Gabe, er sieht nur geile Frauen, okay. Aber der funktioniert ja auch nach einem ähnlichen Muster. Mhm. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass diese Filme sehr, sehr früh schon deutlich machen, dass die halt auf eine ganz, ganz moralische Ebene wollen. Und dadurch killen die sich halt so ein bisschen selbst. Weil dieses Gedankenlesen könnte ja total ausgenutzt werden. Also stell dir mal vor, den Film hätte Paul Verhoeven gemacht. Was dann abgehen würde einfach. Aber ist halt eine sehr brave, übrigens, brave Rom-Com.
Ja, für Max zur Erklärung, Paul Verhoeven ist der Regisseur von Total Recall, dem Film, den du gleich bewerten würdest wie Over the Top.
Krass, geht übrigens noch mal raus, Max.
Ganz kurz, aber der hat auch andere gute Sachen gemacht.
Nur gute Sachen, oder?
Eben.
Was du sagst, Pascal, finde ich ganz spannend, aber ich glaube nicht mal. Ich hätte es auch spannend gefunden zu sagen, es wird diese Fähigkeit, dass die ausgenutzt wird oder wirklich an den Rand getrieben wird. Aber ich glaube, das größte Problem ist eigentlich, dass dieser Film von Anfang an klar macht, dass die Gedanken, die er hört, nach 10 Minuten sich immer wieder wiederholen. Er kriegt ja nichts Neues mit. Er hat ja nie die Möglichkeit, irgendwie mal in irgendetwas abzutauchen, in irgendeinen Abgrund reinzusehen oder so. Am Ende gibt's nur 2 Möglichkeiten. Frauen sagen sich selber in Gedanken, warum sie sich jetzt irgendwie nicht so toll fühlen, oder Frauen sagen sich im Kopf, wie toll Mel Gibsons Hintern ist. Und Das sind die einzigen Gedanken, die er eben hört. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sich das Ganze schnell abnutzt. Weil
ich finde, das ist ein großes Problem, weil der Charakter von Mel Gibson eigentlich ganz anders damit umgehen würde, wenn er Gedanken von Frauen hören würde. Weil er wird ja so als Mega-Macho-Allesrammler eingeführt. Und ich glaube, dass die Figur dieser Nick Marshall vollkommen anders reagiert hätte, wenn er die Möglichkeiten hätte, jeder Frau nach dem Mund zu reden. Noch stärker als vorher eigentlich. Mhm. Aber du hast auch recht, ja.
Also ich finde das eigentlich schön dargestellt. Das zeigt ja eigentlich genau die Art und Weise, wie er in Kontakt mit Frauen geht. Und er hört ja eigentlich auch nur genau das, immer nur Oberflächliches, nie Tiefergehendes, nie sozusagen sich mit einer Person Befassendes, sondern immer nur sozusagen das Anschneiden von, was er sozusagen kurz wahrnimmt. Aber er geht ja auf keine der Frauen ein. Das macht er davor nicht. Und
Könnte man aber auch umdrehen. Die Frauen haben auch nur oberflächliche Gedanken, ja, und er muss gar nicht, ja, wirklich auf sie eingehen.
Ja, genau. Aber das, ich finde, das passt zu ihm sozusagen. Das ist das, was er wahrnimmt.
Ja, aber das unterstreicht der Film ja. Ja, aber theoretisch bestätigt der Film ist. Ja.
Ja, ich finde es eigentlich ganz
spannend. Das wäre ja clever gewesen.
Dass der Film von einer, ja, Frau gedreht worden ist, weil, ja, ich mir die ganze Zeit.
Aber von einem Mann geschrieben.
Habt ihr zufälligerweise den Film dieses Jahr gesehen, Man?
Ja.
Wo am Ende des Tages ja gesagt wird, alle Männer sind scheiße und alle Männer sind gleich. Und ich habe mir bei dem Film die ganze Zeit gedacht, alles, was die Frauen denken und jeden Gedanken, den Nick Marshall hört, der ist so gleich, dass jede Frau in dem Film eigentlich der gleiche Stereotyp ist. Scheinbar habt ihr das nicht so gesehen. Das ist in Ordnung.
Doch, natürlich.
Der verkauft auch total Stereotypen. Das ist das Grundproblem.
Er kommt ja aus der Werbung. Ich meine, der ganze Film ist durchzogen von Klischees. Also die Werbebranche wird so dargestellt, wie wir uns die Werbebranche vorstellen. Er ist auch so ein Womanizer, alleine halt eine der ersten Sequenzen, die übrigens immer dafür sorgt, dass ich Lust auf Bagels bekomme, ist, wenn er seine Haushälterin da so anbettelt, sie sollen irgendwie so ein Zwiebelbagel oder sowas backen. Es ist halt alles komplett durchzogen von Klischees und das finde ich auch nicht schlimm. Ich habe bei meiner Recherche rausgefunden, dass der Film ursprünglich 96 unter dem Titel Head Games realisiert werden sollte und zwar mit Tim Allen als Hauptdarsteller.
Das hätte auch gepasst.
Und ich finde, Tim Allen hätte besser gepasst. Was mich ein bisschen als gestört hat bei der Zweitsichtung, ich glaube, ich hätte den Film unterhaltsamer, lustiger und auch interessanter gefunden, wenn diese Hauptfigur, dieser Nick, Mel Gibson ist, der halt Mel Gibson ist, sondern wirklich eine total überdrehte, überzeichnete Figur. Zum Beispiel White Goodman, aka Ben Stiller aus Perfumnüsse. Wenn das so eine Figur wäre, das hätte mir, glaube ich, gefallen. Die dann versucht, durch ihre Gabe halt einen Vorteil zu bekommen, aber dann trotzdem jedes Mal desaströs scheitert. Aber da, wie Pascal schon sagte, ist das große Problem halt für mich einfach, du siehst den Film und nach einer Viertelstunde ist dir klar, was da passieren wird. Die ist, also, er trifft Helen Hunt und du weißt instant sofort, wie die letzten 10 Minuten des Films sind.
Aber ja, und die treffen sich ja auch schon sehr früh und dann ist halt auch schon klar, was Sache ist, ne?
Ich möchte kurz anmerken, schon, dass der Schucki gerade sein zweites Bier aufgemacht hat, was ich schade finde, weil sein zweites Bier stand gerade eben so vor ihm, als ob es, sah aus, als ob es ein Mikrofon wäre.
Es beginnt der 12%.
Ich fand's ganz spannend. Ich habe den Film gestern mit meiner Freundin geguckt und wir hatten auch währenddessen auch häufiger mal auf Pause gemacht und hatten uns über ein paar Dinge dann einfach mal unterhalten.
Hab geknutscht.
Nee, tatsächlich nicht. Sie war auch schockiert, wie lange der. Aber gut. Es ist so,
wie lange dass war's?
Es ist so, dass wir am Anfang noch überlegt haben, weil ich mich so gut wie gar nicht mehr an den Film erinnern konnte, wie man meiner Movie Bracket Trick scheinbar entnehmen kann, dass es eigentlich spannend gewesen wäre zu sagen, dass der Film eine Dekonstruktion des Mannes von damals gewesen wäre. Und deswegen finde ich, dass Mel Gibson relativ gut in die Rolle reinpasst. Chauvinistisch, immer ein flotten Spruch, will nur die Frauen ins Bett kriegen. Und ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass wir irgendwann so eine Dekonstruktion dieser Mannesfigur, dieser ja fast schon James-Bond-Figur, die er dort darstellt, einfach mal geliefert bekommen. Aber das passiert ja auch gar nicht. Und das fand ich eigentlich schade. Ich glaube tatsächlich, aus dieser Idee könntest du so viel mehr rausholen. Nicht mal nur, was auf eine Rom-Com ausgeht, sondern auch wirklich im Bereich Charakterdrama oder sonst was. Weil am Anfang war ich mir fest sicher, okay, dieser Film will mir zeigen, im Jahr 2000 müssen Männer anders agieren, als sie noch im Jahr 1999 agiert haben. Und ich dachte am Anfang noch, da will der Film darauf hinaus. Nur leider Gottes wurde diese Möglichkeit komplett übersehen in meinen Augen. Weil das findet gar nicht statt.
Ja, ich glaube, dass der in Ansätzen versucht, so ein bisschen Geschlechterrollen zu reflektieren. Mhm. Was er natürlich am Ende nicht schafft, weil es letztlich darum geht, dass die Frauen sich alle auf Mel Gibson einlässt und nicht Mel Gibson sich auf die Frauen einlässt. Das ist, ist einfach so. Und ich glaube, dass uns das auch allen klar war. Weil was Frauen wollen, ist im Prinzip ein relativ ähnliches Ego-Ding wie Braveheart. Es geht nur um Mel Gibson. Das ist ein Star-Vehikel, was nur für Mel Gibson gemacht wurde. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht verwunderlich, dass die Männlichkeit oder diese sehr traditionelle, gedeutete Männlichkeit, die Mel Gibson seit jeher ausstrahlt, in diesem Film natürlich nicht gebrochen wird, sondern die Frauen sich daran anpassen.
Sie können sich unsere Freiheit nehmen, aber niemals unseren Penis.
So ist es. Ich finde diese Szene so unangenehm, wenn er sagen muss, dass er schwul ist.
Das ist, oh, ist das ein schlimmer Moment. Ja. Ich hatte einen krausen Hoden dabei, das ist ganz schlimm.
Schlimmer war es nie.
Ja. Ganz schrecklich. Ja. Auch der Umkehr, dieser Umkehrschluss, ihre Logik, sein,
ja.
Dramatisch. Also was, also mein Fazit, ich habe es auch mit meiner Frau zusammengeschaut, war dann, dass
ich auch öfters mal Pause gemacht, um drüber zu reden.
Ja, ich muss ja irgendwie Bier holen oder so, keine Ahnung. Nein, also das Ding war, ich habe den mit ihr geschaut und am Ende habe ich ja gesagt, ja, aber wer glaubt denn jetzt, dass diese hält. Ganz ehrlich, das wäre, also könnte
ein Sequel machen. Nein, Marshall geht mit Helen Hunt nach Oklahoma und sie jagen Tornados.
Sie können ein perfektes Sequel machen, um mal so richtig die Themen anzusprechen, was eben passiert, wenn dieses Monstrum von Mann, aka Mel Gibson, sozusagen nicht mehr die Gedanken hört und wenn es um Beziehungsarbeit geht.
Ja gut, aber wir stellen aber in dem Film ja auch fest, dass Helen Hunt auch ziemlich dumm ist. Weil in dem Moment, wenn er ihr sagt, ja, ich habe die ganze Zeit deine Gedanken gelesen, ich habe dir deinen Job geklaut und ich hoffe, du kriegst ihn wieder. Und sie sagt, ach, gib doch nicht so schnell auf, eigentlich liebe ich dich ja.
Ja, vor allem, weil sie ja auch als sehr, sehr taffe, sehr, sehr selbstbestimmte Frau eingeführt wird. Es ist übrigens eine der großen, großen Fragen, finde ich, warum dieser Film nicht fortgesetzt wurde, weil der war ja super, 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 super erfolgreich. Hätte eigentlich nach einem Sequel geschrien.
Also ich glaube tatsächlich, wenn der 10, 15 Jahre später entstanden wäre und genauso erfolgreich gewesen wäre, hätten wir jetzt schon einen Was
für Frauen 3. Ja, schon längst. Schon längst. Ja, der hat 370 Millionen gemacht.
Wir sind halt heute in der Zeit der Sequels. Also bitte.
Ja, aber Helen Hunt und Mel Gibson nochmal für Was Frauen wollen 2. Wow.
Ein Requel also.
Guck dir mal an, die Star-Power von Helen Hunt und Mel Gibson damals, 2000. Und jetzt guck dir mal an, wo die jetzt stehen. Also ich weiß nicht, Helen Hunt war ja irgendwann plötzlich nur weg. Ich glaube, die hatte keinen Bock mehr auf den Hollywood-Rummel, weil ich kann nicht sagen, dass da irgendwie ein Skandal gewesen ist. Bei Mel Gibson sucht euch einen aus. Ne? Aber es ist schon in der Hinsicht ganz, ganz, ganz schön, diesen Film zu sehen wegen der beiden Stars, die du heutzutage ja in so einer Art von Produktion gar nicht mehr so richtig zu sehen bekommst.
Ja, deswegen sage ich, es ist voll das Star-Vehikel. Also wirklich voll auf die aus. Und Helen Hunt, damals nach Besser geht's nicht, auch super, 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 super groß.
Ja, was ich auch ganz interessant fand bei meiner Recherche, es gibt ja diese, kurz zur Erklärung, Nick Marshall will ja diesen Job da haben, seine Beförderung, aber Helen Hunt bekommt sie, weil sie halt eben Frau ist und sie sich besser in die Welt der Frauen eindenken kann. Worauf dann Mel Gibson das tut, was wir alle schon mal gemacht haben, nämlich einfach Mr. Average Bitchhirn im Badezimmer stehen, sich Strümpfe anziehen und sich versuchen, die Beine zu entharren. Dann vom Blitz getroffen, egal. Jedenfalls diese Szene, in der sich Mel Gibson die Beine enthaart mit Wachs, das hat er wirklich gemacht. Und hier beweist der Mel, dass er einfach der Mad Mel ist, ja. Der Motherfucking Man of the Man, ja. Der Beast, ja. Denn laut Berichten der Regisseurin war es wirklich so, der hat sich einfach diesen Wachsstreifen abgezogen und hat dann gesagt, so viel wie, oh, so schlimm ist er jetzt auch nicht. Das ist Männlichkeit, die den Film verlässt. Das ist Metamännlichkeit. So.
Das ist übrigens eine der schlimmsten Szenen überhaupt. Also das ist sowas von demaskierend, dass jemand die Gedanken von Frauen hören kann, weil er sich Wachsstreifen auf die Beine klatscht und was irgendwelche Beauty-Produkte in die Fresse schmiert und dann einen Elektroschock in dem Moment bekommt, dass er dann Frauengedanken hören kann. Das ist das demaskierend bescheuertste an dem ganzen Film, was wir als Prämisse eh schon mitnehmen.
Es ist ja schon eh bescheuert, dass diese Box die Frau ausmachen soll, was da drin ist alles, ne?
Ja, ja.
Das macht die Frau aus.
Beauty-Produkte. Ist das nicht so, dass nur Beauty-Produkte Frauen ausmachen?
Und, ja, das kann ich nicht sagen, aber ja.
Das ist echt, also ich finde, das ist schon, das zeigt einfach schon alles, was da als Grundstein ein Gedanke dahinter steckt, hinter diesem Drehbuch.
Ja, und was schade ist, weil es ja gar nicht von Mel Gibson ausgeht, ne? Also es geht ja nicht von der Figur des Nick Marshall aus, wo man sagen könnte, okay, der denkt so, sondern es geht von einer Frau aus. Die sagt, ich habe euch diese Dinger hier fertig gemacht, versucht euch mal Gedanken darüber zu machen.
Ja, aber gut, ich glaube, es war nicht angedacht von Helen Hunt, dass die Leute die Produkte dann auch irgendwann im besoffenen Kopf benutzen.
Nee, aber es war von ihr angedacht, dass sie sich in die Frauen reinsetzen, ja, durch diese Produkte.
Du hast doch gerade die Musik angesprochen. Was war das nochmal? Das war Alanis Morissette, ne? Was er da hört?
Nee, ich glaube...
Melissa Etheridge, genau. Ist euch die Musikauswahl in dem Film aufgefallen? Dass immer, wenn etwas Weibliches gemacht wurde, wie zum Beispiel, er macht sich im Bad fertig... Die Tochter sitzt mit ihren Freundinnen im Schlafzimmer oder auch das Kaufen des Kleides, dann ist immer so poppige 90er-Jahre-Musik, so richtig à la Christina Aguilera, ich hau richtig raus. Und immer, wenn was Männliches gemacht wird, läuft immer guter, klassischer Jazz. Das ist mir direkt irgendwie Frank aufgestoßen,
Sinatra.
Das glaube ich...
Frank Sinatra, ja, genau. Ja.
Wie bitte?
Sinatra, da läuft Sinatra als... auch selber durch seine eigene Wohnung.
Nee, ist aber auch bei allen anderen sagt, Szenen.
Was für ein Hecht
bei ist. Ganz vielen anderen Szenen, wo etwas Männliches gemacht wird, läuft immer eben Jazzmusik. Ich weiß nicht, ob alles dann Sinatra war. Okay. Aber wie alleine die Musik einfach die Geschlechter definiert, fand ich erstaunlich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch aufgefallen ist.
Also die Pop-Hits sind natürlich aufgefallen. Ich fand, dass jetzt immer, wenn was Männliches passiert, Jazz läuft. Kann sein. Frank Sinatra ist natürlich ein paar Mal aufgefallen, weil irgendwann Helen Hunt ja auch mit Frank Sinatra ankommt. Was das übrigens aufhebt, lieber Kühne.
Aber ist das nicht die Szene, wenn sie, wenn er sie in der Hütte, wenn er sie da führt beim Tanzen?
Nee. Wenn da kommt sie rein, Mel Gibson den Spot gerade verkauft hat und sie dann reinkommt. Und
genau,
das feiern.
Da singt sie, kommt zu ihm und das macht sie ja geradezu interessant. Singt Sinatra. Das ist ja gerade die Prämisse. Die singt auf einmal Sinatra. Das ist eine Frau. Die ist interessant.
Was übrigens auch, dass beide Alpha-Tiere sind.
Ja.
Tja, Kühne, sagst du nichts mehr, ne?
Kühne hat ja recht. Und dadurch, dass sie Sinatra singt, macht sie ja zu der interessanten Frau für ihn. Für hier, Mel. Weißt du Bescheid?
Ja. Und sie sagt ja auch schon viel, viel früher, irgendwie hat er ja was.
Natürlich ist es fucking Mel Gibson.
Es ist fucking Mel Gibson, natürlich hat er was. Der strahlt auch komplett durch den Film, oder? Es ist übel, oder? Also es ist echt so eine Präsenz, die ist unfassbar.
Mich hat er genervt irgendwann.
Also ich finde das bei Braveheart echt schlimm. Da geht er mir nach 5 Minuten quasi auf den Sack. Aber als ich Was Frauen wollen gesehen habe, dachte ich mir so, da ist er so auf dem absoluten Höhepunkt. Höher geht
wir bitte
nicht.
Mal jemand engagieren, der einfach die Prämisse von Was Frauen wollen über Braveheart liegt, was Schotten wollen. Ja? William Wallace, der die Gedanken der Schotten hören kann und so kommt, so, oh, er wollte Unabhängigkeit. Das ist doch eine super Idee. Mit Helen Hunt als Robert de Bruce. Ja. Was mir jetzt in meiner Zweitsichtung aufgefallen ist, was ich halt wirklich schade fand, ich finde halt, dass der diese Ideen von wegen die Gedanken hören relativ, ja, kreativlos umsetzt. Also da hätte man durchaus mal ein bisschen mehr machen können. Mehr als dieses, ich gehe an einer Frau vorbei und sie sagt dann so, Schuhe, 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 Schuhe. Das ist halt echt schade.
Ja, aber ja. Ich glaube, das schiebe ich einfach auf das Alter des Filmes, beziehungsweise auf die Zeit, wo er rauskam. Ich hatte mir die ganze Zeit die Frage gestellt, wie würde sowas aussehen, wenn du Was Frauen wollen, heute nachdrehen würdest? Und das fände ich sogar an sich...
Kann ich ja sagen, 16:9 4K.
Okay, Frage beantwortet. Ich finde das sogar ganz, ganz spannend, wenn eben auch mal andere Fragen dann in den Köpfen der Frauen auftauchen. Und ich würde sogar so weit gehen, das wird wahrscheinlich nicht mal als...
Wie das klingt, ich finde es ja auch mal ganz spannend, wenn mal andere Fragen auftauchen in den Köpfen der Frauen.
Ich überlege gerade, ob ich mich für heute einfach anmelde. Dann könnt ihr da alleine weitermachen, euren Quatsch hier.
Also Der Gedanke ist ja in Ordnung, aber es kann halt auch ein total übler Film werden. Ne? Ich fände es interessant, wenn Was Frauen wollen heute nochmal in genau dieser Art und Weise erscheinen würde. Ob Leute dann sagen würden, oh, der ist ja echt subversiv irgendwie, also wow. Oder?
Nee, also ganz ehrlich, dieser Was Männer wollen ist ja wirklich dasselbe, nur halt gespiegelt. Und der kam ja echt schlecht weg. Also der war ja finanziell wie auch bei der Kritik ein ziemlicher Flop und der ist auch echt nicht gut und ich glaube tatsächlich, dass das praktisch, also quasi derselbe Film ist, halt nur einfach, dass ne, Frauen jetzt die
Männer sollen. Müsste es aber vielleicht mal irgendwie, was Frauen wollen, die Maßstäbe dann auf heute legen, also irgendwie Leonardo DiCaprio die Hauptrolle und ein großer Regisseur oder so und dann nochmal genau das gleiche
Ding. Der müsste aber heißen, was Teenager wollen, glaube ich. Der hat auch keine Freundin, die älter als 16 ist, oder?
Oh, 16 ist hart.
Aber 25. Ganz ehrlich, es ist ja auch ein Stück weit ein echt heißes Eisen, was der Film da anrührt. Ich meine, das ist ja sowas, wenn man sozusagen die ganze Zeit jetzt ein Geschlecht nimmt, also in diesem Fall die Frauen, dass wir die Gedanken der Frauen hören, dann ist das ja genau das, was er sozusagen die ganze Zeit versuchen müsste und was super schwer ist sozusagen, dass er da eben nicht in das Klischeehafte abdriftet. Und das ist halt, glaube ich, wirklich schwer, dass sozusagen ein Massenpublikum tauglich versuchen, das sozusagen so zu präsentieren, dass sie das sozusagen alle wiedererkennen, ohne sozusagen, also die Waage halt zu halten, dass sie sozusagen wiedererkennen, was sie kennen und halt dem blöden Klischee, was leider hier die ganze Zeit präsentiert wird. Ich meine, schaut euch Mario Barth an und seinen Erfolg, den er damit hatte, mit dieser blöden Unterscheidung. Aber das ist
ein
heißes Heißen und das macht, glaube ich, deswegen auch keiner, der sozusagen einen ernsthaften Film machen will. Beziehungsweise, wenn, dann geht's, glaube ich, ganz schwierig als eine Rom-Com.
Ich würde es nicht mal als Rom-Com machen. Ich würde sogar nicht mal sagen, dass du das auf 90 Minuten oder was drehen kannst. Ich würde es als Miniserie oder sowas machen. Du kannst mit den Themen doch vernünftig umgehen heutzutage. Ne, gib dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit und nicht einfach, oh, ich höre das jetzt, ich komme direkt damit klar, ich weiß direkt, was ich damit machen muss, ich weiß, wie ich meine Vorteile ausnutzen muss.
Das schafft man aber auch in einem Film. Brauchst halt nur einen guten Regisseur und einen guten Drehbuchautor einfach. Muss keine Serie raus werden. Weniger Serien, bitte.
Nur weil du keine guckst.
Ich gucke inzwischen Serien, aber was Frauen wollen Serien, sehe ich auch als
das,
Film.
Das, ganz ehrlich, das klingt auch wieder wie so, hier ist Netflix, ihr habt eine Staffel und danach abgesetzt. Also das, nee, danke. Was ich aber ganz schön fand, damals wie heute, ist, dass, das vergesse ich jedes Mal, dass Bette Midler dann eine kleine Rolle hat als Therapeutin.
Ja.
Das fand ich ganz nett. Also Bette Midler mag ich ja sowieso sehr. Übrigens, by the way, die Szene ist in einer Hinsicht interessant. Es ist nämlich das allererste Mal, dass eBay in einem Film erwähnt wird. Ja, wieder was gelernt.
Ja, aber wir bashen ja auch gerade drumherum. Habt ihr denn noch irgendwas Gutes an dem Film zu finden? Oder?
Also ich möchte kurz sagen, das, was du sagte, von wegen, also für ihn war das, daraus kannst du einen 10-Minuten-Clip machen. Das war tatsächlich damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich das witzig, ich fand es interessant, ich fand es auch tatsächlich ein bisschen abwechslungsreich, in welchen Situationen, natürlich, die sagen immer das Gleiche, aber ich fand die Prämisse sozusagen einfach, dass die Gedanken der Frauen gehört werden können, war eigentlich schon ein unterhaltsamer Ansatzpunkt. Den fand ich damals unterhaltsam, jetzt fand ich es natürlich, es war dann irgendwann wiederholend, okay, aber es hat schon ein Stück weit den Film getragen. Ich würde einfach sagen, mehr als 10 Minuten.
Also ich kann auch positive Sachen über. Ich fand als Rom-Com, wenn man das jetzt mal von dieser ideologischen Perspektive ein bisschen wegrückt, fand ich den unterhaltsam. Auch wenn das so ein Unwort ist. Ich fand, der ist ein bisschen zu lang.
Viel zu lang.
Ich fand, der ist ein bisschen zu lang.
Viel zu lang.
Und hab den aber trotzdem irgendwie ganz gerne geguckt, weil ich finde, dass Mel Gibson da mit seinem Charisma so durchflügt wie so ein Irrer einfach. Das hat mich so irgendwie in seinen Bann gezogen. Auch wenn man den natürlich super verreißen kann. Aber ich hab den gerne geguckt. Irgendwie hat er mich fasziniert.
Ja, also den ein oder anderen Spruch oder die ein oder andere Situation, in die er gebracht wird, die ist ja auch gut. Und ich bleib dabei. Die Prämisse gefällt mir auch. Aber was du gerade sagst, ist mit ein bisschen zu lang. Also ich glaube, ab spätestens 90 Minuten habe ich mir gedacht, bitte mach nicht noch ein Fass auf. Die hat ja zum Schluss hin, gerade in der letzten halben Stunde, macht er noch so viele Nebenkriegsschauplätze auf, wo ich mir die ganze Zeit dachte, ach, jetzt komm, jetzt.
Theoretisch muss
der... Der Freund der Tochter war echt ein Schwein.
Wobei das Ding halt auch wird ja immerhin aufgebaut.
Du.
Also das mit der Mitarbeiterin, die suizidal ist, das hätten sie halt komplett rauswerfen können einfach.
Ja,
also,
das war
Wobei das noch ein schöner Moment war tatsächlich.
Das war der Versuch, nochmal andere Gedanken darzustellen als über die gleichen.
Wir können auch über andere Sachen denken, außer Schuhe und Make-up.
Genau, ich bring mich um. Also
da muss ich aber noch sagen, dass eigentlich gerade der interessanteste Part das eben mit dieser Assistentin war, die eben diese Selbstmordgedanken hat und eben dieses, ich werde nicht gesehen. Das war noch mit einer der interessantesten Parts, wie ich finde.
Ohne Make-up kein Wunder.
Also der hätte rausgekonnt, keine Frage. Da bin ich voll und ganz bei dir. Trotz alledem hat er einfach...
Aber er wird uninteressant in dem Film. Also es passt halt nicht in den Film rein.
Mich hat das tatsächlich ein bisschen erinnert an diesen Roger Avery-Film Die Regeln des Spiels. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So, da gibt's sowas Ähnliches. Nur das ist natürlich in Anführungszeichen ein ernsterer Film.
Du meinst diese Bret Easton Ellis-Verfilmung, ne?
Ganz genau, Bret Easton Ellis.
Die ist übrigens ziemlich grandios.
Ja, der ist wirklich sehr gut und auch sehr hart. Und dann gibt's sowas Ähnliches, aber halt auch eine nicht komödiantische Art und Weise. Und ich muss auch sagen, für mich fühlte sich das in Was Frauen wollen auch echt so ein bisschen wie so ein Fremdkörper an. So, wir müssen jetzt auch mal hier, ne? So als ob die beim Schreiben des Drehbuchs oder während des Filmdrehens gemerkt haben, so, ey Scheiße, sag mal, kann es sein, dass bei uns die Eulen immer nur an Make-up und Schuhe denken? Ja, hast recht. Ja, okay, dann lass mal Selbstmord. Weißt du?
Vor allem
finde ich unangenehm.
Jetzt, wo du gerade Bret Easton Ellis sagst, der hat ja auch so ein Yuppie-Vibe, dieser Film.
Ja.
Irgendwie.
Ja, also, total.
Ich finde ja, ich hasse das ja, wenn du siehst, dass diese reichen Schweine da jeden Abend eine Flasche Wein saufen. Dann kaufen sie sich einfach mal irgendwie so eine Altbauwohnung, zwei Stockwerke. Das gehört jetzt mir, hier ist mein Schlüssel. So, okay.
Was man gerade nicht sieht, ist, dass Max gerade in einer Altbauwohnung ist.
What? Stimmt nicht, oder?
Nein, das stimmt nicht. Aber ich möchte kurz, ich verstehe eure Kritik, aber ich möchte trotzdem sagen, dass ich nach 20 Jahren, also jetzt sozusagen, nachdem ich den Film vor 20 Jahren gesehen habe, ich mich immer noch daran erinnern konnte, dass eben da diese eine war, die sich umbringen wollte. Also es ist haften geblieben. Auch wenn es vielleicht nicht, vielleicht ja, ist es auch...
Weil es ein absoluter Fremdkörper ist.
Du, keine Frage.
Aber es ist trotzdem haften
ganz geblieben. Ganz ehrlich, die einzige Frau im ganzen Film, die nicht an Make-up und Schuhe denkt, ist halt selbstmordgefährdet. Das ist halt schon irgendwie eine echt scheiß Botschaft, muss man mal ganz klar sagen.
Ja, aber man muss auch sagen, diese Figur von der Marisa Tomei ist halt auch irgendwie super labil eigentlich. Ne? Da denkt man ja auch, wenn er jetzt nicht sagt, dass er schwul ist, dann killt die sich auch.
Ja. Das ist auch eine Katastrophe. Also das ist ein Frauenbild, das ist Kopfschuss.
Aber habt ihr noch eine Ahnung, wie die Wahrnehmung damals war? Also war das damals ein Problem, weil wir sagen jetzt hier das Frauenbild?
Nein.
Erfolgreich durch die Decke.
Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass der bei uns im Freundeskreis oder im Freundeskreis meiner Eltern und so weiter auch von allen geguckt wurde und alle fanden den super. Aber ja, ist halt auch unser Mel, ne?
By the way, habt ihr eigentlich den Cameo entdeckt? Also nein.
Nee, warte mal. Kann sein. Ich habe Sarah Paulson auf jeden Fall entdeckt.
Nee, die war damals einfach nur eine noch unbekannte Darstellerin. Nein, wenn ich es richtig in den Kopf habe, nach dem Morgen, wo Nick seine Kräfte bekommt, da rennt er in diese Suizidmädchen, ne, nenne ich es mal. Irene, glaube ich, heißt die. In dieser Lobby oder deinem Büro sitzt eine Person mit grauen Haaren. Und diese Person mit grauen Haaren ist ein nicht so bekannter Regisseur namens, ich habe den Namen aufgeschrieben, James Cameron.
Oh, was macht der denn da?
Keine Ahnung, vielleicht wollte der Regisseur Nancy Meyers fragen, sag mal Nancy, ich habe da so eine Idee, so blaue Menschen auf einem fremden Planeten. Ich meine, du machst ja schon Filme, wo Männer Frauen verstehen. Ich meine, das kann ja Science Fiction sein.
Hat der was Relevantes gemacht?
Piranha 2, glaube ich.
Ah, verstehe. Ey, können wir, und Pascal, bitte komm wieder. Bitte komm wieder. Damit wir endlich vernünftig über Terminator 2 sprechen können.
Ganz kurz mal Terminator 2, wenn wir 5 von 5, du Keks.
Aber interessant, James Cameron. Weiß man jetzt wahrscheinlich auch nicht, ob der irgendwie mit Nancy Meyers verbandelt ist oder so, ne?
Ne, weiß ich nicht. Also, was ich noch herausgefunden habe, ist die Werbeagentur, wo Nick arbeitet, die heißt Sloan Curtis & Company.
Die gleiche und wie in Dingsbums.
Baby Boom, genau. Weil Baby Boom hat die Nancy Meyers geschrieben. Das ist so eine Komödie aus den 80ern mit Diane Keaton, den wir garantiert niemals hier besprechen werden.
In Folge 40, dachte ich.
In Folge 40 muss echt Dirty Dancing kommen, da bin ich wieder am Start.
Ja, muss auch mal gesagt werden, wir hatten eigentlich zwei andere Filme hier für Folge 30, Dirty Dancing und Pretty Woman, und das fand
Nee. Wer hatte Ablehnung?
Ja, Moment. Ganz kurz. Ich habe sie dieses Jahr und letztes Jahr gesehen. Das war mir einfach zu nah.
Ich finde aber übrigens auch, Pretty Woman ist auch ein guter Film für die 40 und den mag ich übrigens auch.
Leute, ich habe ja gerade eben, ihr habt es nicht mitbekommen, mein zweites Bier aufgemacht. Und ich glaube, es wird jetzt Zeit, einfach mal die Wahrheit zu sagen. Folgendes ist passiert. Ich war einkaufen und wollte zwei Bier haben. Was ihr gerade nicht sehen könnt, die gucken alle gerade auf ihre Getränke und nach dem Motto so, boah, wir sind die geilsten. Und
guckt euch an, wie das perlt. Oh.
Jesus, ey, das 12% Zeug ist so.
Ja.
Ja, davon habe ich in Prag auch eins getrunken. Das ist nicht schön, wie es einem danach geht.
Was ich eigentlich erzählen wollte, ich habe mir den Bitburger geholt und dann wollte ich mir noch so ein Weißbier oder Weizen und greif in die Paulaner. Ich greife also in die Paulaner-Kiste und will mir ein Bier hoch, raus und ja. Als ich dann zu Hause gekommen bin und die in den Kühlschrank gelegt habe.
Ich hole mir gerade ein Bier.
Pascal verschwindet in seinem Hintergrund, dem Himalaya.
Sorry, okay. Oh,
du wolltest, ich dachte, du wolltest auf eine Schneewanderung gehen.
Kann ich auch. Guckt euch das mal an hier. Ich geh jetzt mal in die Berge rein. Okay, Stu, erzähl noch mal bitte die Geschichte von Anfang an.
Ich habe mir mein Bitburger geschnappt und wollte mir noch einen Weizen holen. Und da stand eine Kiste Paulaner. Also greife ich in die Paulaner-Kiste, ziehe mir das Bier raus, gehe zur Kasse, bezahlt, gehe nach Hause. Und wenn ich zu Hause bin, stelle ich mal die Biere kalt im Kühlschrank, das Bitburger. Und dann muss ich feststellen, ich habe mir ein Spezi geholt.
Bestes Getränk. Also ja, ich würde so gerne mit dir tauschen.
Das ist geil.
Beste Spezi, die es gibt deutschlandweit. Paulaner Spezi.
Für einen Thekencast irgendwie uncool.
Das einfach mal gesagt werden. Ja. Ich kenne mich aus. Ich trinke jeden Tag Spezi. Bestes Getränk.
Finde ich auch, aber für einen Thekencast natürlich vollkommen ungeeignet. Stu, du musst schon mal gucken, was du da auch in der Hand hast, ne?
Du hast alles richtig gemacht, Stu. Dein Unterbewusstsein.
Max, du hast jetzt folgende Aufgabe von mir bekommen. Du musst jetzt Spezi als Werbepartner gewinnen.
Ich trinke jeden Monat einen Kasten Spezi. Oh,
das erklärt dein Äußeres.
Danke. Ich strahle was aus, ich weiß.
Also, ich habe jetzt übrigens hier ein Corona am Start. Man sieht's. Sieht man's?
Das erklärt dein Äußeres. Ja.
Prost.
Ich habe übrigens gerade eine ganz super Idee.
Ja.
Geht's noch um den Film
eigentlich?
Zurück zum Ursprung.
Mir ist gerade was aufgefallen. Mir ist ein Regisseur eingefallen, der die Hauptrolle übernehmen könnte, den Film selbst inszenieren würde und den Film heute genauso drehen würde.
Til Schweiger.
Danke! Bam!
Aber, Til Schweiger 36, würde sich niemals 30. herablassen, in Strumpfhose dort zu stehen. Weil Til Schweiger ist cool.
Wenn man sich die letzten Filme von ihm anguckt, da macht er auch schon echt Dinge, das die schlimmer sind.
Echt?
Schlimmer, in das Anführungsstrichen.
Der ist ja, das würde er machen.
Ja, der würde ja alles genauso machen.
Aber witzig, dass du das sagst. Das wäre echt der perfekte Stoff für so einen Til Schweiger-Film, ne?
Also voll, und Pascal hat sofort erraten.
Til Schweiger ist inzwischen ja auf so einem Trip, dass er irgendwie schwere Krankheiten am liebsten verharmlost. das müsste man irgendwie, also natürlich könnte man Schizophrenie oder irgendwas.
Ja, das kann er darin einbauen.
Aber das hat er ja jetzt erst gemacht. Hat er ja erst gemacht. Das schafft er, ja. Ja, aber natürlich würde es sich, also es schreit nach Til Schweiger.
Danke.
Und es wäre gruselig, es wäre sehr gruselig.
Ja, okay, da bin ich dann auch voll und ganz bei dir.
Es würde auch noch ankommen, das ist das Schlimme.
Aber ganz ehrlich, wenn du statt was Frauen wollen, was Till will, machst, und dann nuschelt der die ganze Zeit durch, verstehst du ja nichts.
Was Till will. Was Till will. Den perfekten Titel.
Ich will ein Bagel mit Aber ja. Da, als Mel Gibson da im Bett saß, lag, halbnackt, und seine Angestellte eben gebeten hat, ihn diesen Bagel zu machen und dann diesen Hundeblick aufsaß, da wusste ich, er ist die perfekte Mischung aus süß
und sexy. Aber du vergisst dabei, wie er auch einfach seine Haushälterin nochmal schnell nebenbei sexuell belästigt hat.
Drückspulen, was Max gerade eben gesagt hat.
Danke, Kühne, du fährst einfach drüber wie eine Panierraupe. Ich dachte, ich wollte ihn mal wirken lassen. Aber okay.
Ja, vor allem das Schöne ist, Max hat jetzt das zweite Bier getrunken und revidiert gerade seine Meinung über den Film.
Hey, du hast die ganze Zeit gesagt, der strahlt durch den Film.
Ey, ich finde, der strahlt unfassbar. Ich weiß nicht, es gibt keinen Film, wo er so strahlt. Ich finde, das ist der Peak-Level von Mel Gibson. Höher geht nicht. Also, was Frauen wollen.
Aber ich glaube, es liegt auch immer daran, weil es ansonsten ja keine einzige Figur in dem Film gibt, die irgendwas sonst ausstrahlt. Aber du hast Helen Hunt so als starke Frau in dem weißen Laser, wegen. Aber sonst.
Ich glaube, du hättest da Jack Nicholson nebenstellen können. Ich glaube, Mel Gibson ist einfach 2000 so krass gewesen, einfach der strahlt echt.
Jack Nicholson als Suicide Girl.
Zum Beispiel, ja.
Wir müssen mal so einen Spezialpodcast machen, wo wir einfach instant einfach nur Filme neu besetzen.
Du, ganz kurz mal eben. Du hast doch sicherlich vorbereitet, wer alles sonst für die Rolle von Mel Gibson in Frage kam.
Ja, Tim Allen, wie ich schon gesagt habe.
Was übrigens auch eine sehr interessante Wahl gewesen wäre, zum damaligen Zeitpunkt, hat natürlich lange nicht die Strahlkraft von Mel Gibson, aber ich glaube, dass der ähnlich erfolgreich gewesen wäre, weil du hast halt diesen Santa Claus Bass und den Hör mal, wer da hämmert Bass noch dazu. Wäre interessant gewesen.
Ich sag mal so, Mel Gibson hat ja vor 2-3 Jahren in Fat Man den Weihnachtsmann gespielt. Vielleicht gibt's bald sowas ähnliches wie Was Frauen wollen mit Tim Allen.
Ja, wobei Tim Allen ja so ein, also nee, der hat jetzt diese Santa Claus Serie. Echt, so zwischendurch war es ja so ein bisschen, als wenn er jetzt irgendwie gecancelt wäre durch seine politischen Ansichten und was er da teilweise gesagt hat, aber anscheinend nicht. Okay,
blickt da nicht mehr durch, was gecancelt
ist. Ja, ist wohl echt so ein rechter Freak irgendwie. Oh.
Aber er hätte auch nicht so
gut. Aber er wird nicht rausgeschnitten.
Er hätte nicht so gut reingepasst.
Ah, ich weiß nicht, so 2000?
Nee.
Also man hätte die Rolle ein bisschen anders anlegen müssen.
Tim Allen ist nicht der Man.
Ja.
Mel Gibson ist einfach der Übermann.
Also,
ja, das stimmt.
Es wäre eine andere Form von Männlichkeit gewesen.
Genau.
Es wäre mehr dieses.
Genau. Also, Mel Gibson ist halt so der Typ, so Mann, so von wegen, ich kann alles und vor allem kann ich jede knattern, die ich will. Und Tim Allen ist so mehr der Typ, ich bin Mann, ich kann alles, Hauptsache es hat mit dem Hammer zu tun.
Ja. Also, man muss ja auch sagen, Hör mal, wer da hämmert, das ist ja auch ein ganz, ganz klassisches Männlichkeitsbild. Und er sieht jetzt nicht scheiße aus, er sieht natürlich bei Weiben nicht so gut aus wie Mel Gibson, aber man würde ihm schon glauben, wenn er sagen würde, die ein oder andere Frau hatte ich schon mal im Bett, ne?
Ja, stimmt.
Ja, aber dass sie ihm alle verfallen, nee. Du hättest das Drehbuch für Tim Allen
anders anlegen. Das muss man anders angehen. Also, du kannst es nicht mehr Mel Gibson-mäßig angehen, der jede kriegen könnte, aber man könnte ihn auf jeden Fall als Macher halt zeigen. Man muss ihn vielleicht nicht als Bumser zeigen, aber als Macher geht schon.
Aber wollten 2000 das die Menschen sehen oder wollten sie einen Bumser sehen?
Mel Gibson ist ja beides, ein Macher und ein Bumser.
Ja. Also heutzutage würde ich ihn nicht mehr als Bumser bezeichnen. Also der hat schon viel verloren. Also
oh, der hatte aber seine Karriere des Öfteren gebumst, also das muss man schon sagen.
Wobei, es kommen ja jetzt, also ich habe ja so ein bisschen Sorge, weil Mel Gibson bringt ja so viele Filme gerade raus, dass er so nach dem Motto, so Bruce Willis ist bald weg, es gibt eine Lücke zu füllen.
Ja, aber Mel Gibson sammelt gerade Geld für seinen
Berserker-Wikinger-Film, ne?
Nee, nicht Berserker, den hat er gestrichen, sondern sein Remake von Wild Bunch.
Ah, okay, auch nicht schlecht, ja.
Deswegen.
Soll ich auch Lethal Weapon 5 jetzt noch kommen?
Den inszeniert er auch.
Hm. Inszeniert er?
Den inszeniert er.
Ganz ehrlich, ich liebe Lethal Weapon wirklich. Jeden Teil mag ich wirklich sehr, aber ohne Richard Donner und dann mit einem Danny Glover, der jetzt auch, glaube ich, fast schon 80 ist oder so.
Der lebt noch?
Ja, siehst du?
Ist halt zu alt für den Scheiß.
Ja.
Also, freu dich auf Joe Pesci.
Ja.
Nach Irishman kann das sehr interessant werden.
Hey, ich möchte den Joe Pesci am Ende von Irishman als Leo Getzler sehen. Das
wär oh, das wäre so traurig.
Ja, deswegen, also ich kann ja verstehen, dass die Leute gerne noch einen Weapon-Film haben, aber ich glaube, sie wollen es halt deswegen haben, weil sie es genauso haben wollen wie damals. Aber es ist, glaube ich, nicht mehr möglich.
Also der Einzige, der von den dreien halt noch fit ist, ist Mel Gibson. Und der ist auch nicht mehr so fit wie vor 20 Jahren. Aber ich glaube, dass Mel Gibson noch in der Lage wäre, seine Szenen, in denen er rennen muss, selber zu drehen.
Ja.
Bei Danny Glover und Joe Pesci bin ich mir nicht sicher.
Ja.
Aber könnte natürlich auch sehr interessant werden. Vielleicht sagt der alte Mel sicher auch, ich mache mal was anderes.
Das wird dann, wenn eine Staffelstabübergabe und
mit der nächsten Generation wieder, wie immer.
Ja. Kann sein. Also vielleicht kommt ja auch Chris
Rock. LaBeouf, vielleicht ja derzeit.
Also die nächste Generation wurde ja mit Chris Rock schon angeteasert. Also was heißt angeteasert, ja, eigentlich eingeführt.
Ja, aber das ist jetzt auch schon Ewigkeiten her, ne?
Mehr klar. Aber kann man immer noch bringen, weil der spielt ja wahrscheinlich immer noch eine Rolle, ist ja der Schwiegersohn.
Nichts gegen Chris Rock, aber bei Saw Spiral war es schon so, dass die Staffelübergabe da nicht so gut funktionieren hat.
Ja.
Ne? Was ist ein anderes Thema? Ich bin jetzt, was der Mel so privat gemacht hat, nicht so der Fan.
Echt? Und warum?
Fand auch so Sachen wie Hacks for Rich echt scheiße. Aber
ja, wobei halt auch inszenatorisch ja, echt Wucht.
Und ganz ehrlich, ich freue mich jedes Mal von neuem, wenn ich weiß, okay, ich gucke in Kürze wieder Apokalypto, den ich sehr, sehr schätze und sehr, sehr mag. Passion Christi ist nicht so meins, ich bin Buddhist.
Aber auch dermaßen wuchtig doch, teilweise in Szene gesetzt. Der ist nicht super, eigentlich ist der echt schlimm. Aber
die Inszenierung ist gut.
Die Inszenierung ist der Hammer. Und bei Apokalypto, der ist natürlich auch schwierig, aber wenn man den so als Action-Abenteuer sieht, haut er auch voll rein und das ist bei Hacksaw Ridge auch so. Deswegen, also wenn der ein Wild Bunch Remake macht, dann können wir uns im Kino alle, weiß ich nicht, einen Sicherheitsgurt umlegen, weil das wird dermaßen ballern, kann man gespannt drauf sein. Ich finde Mel Gibson als Regisseur sehr interessant.
Durchaus. Was Cowboys wollen.
Interessant ist auch so ein Unwort.
Er ist halt interessant, weil er so manisch inszeniert. Es ist irgendwie nochmal anders als bei anderen Regisseuren. Da ist so eine Manie drin, die man sonst nicht kennt. Das ist so total hemmungsloser Wahnsinn irgendwie. Das ist sehr interessant. Und das sieht man ihm ja auch oftmals inzwischen an, in seinen Augen, wenn er spielt. Also irgendwie, der Typ ist so.
Ich muss immer an South Park denken.
Ja. Da kann ich nichts zu sagen.
Der feine Herr guckt doch keine Serien.
Er guckt inzwischen Serien, aber South Park hat er nicht gesehen.
Also, ihr Jungs habt mich hier in eure geheime Basis gelockt, was? Jetzt werdet ihr mich sicher foltern wollen. Ah, meine Nippel sind so empfindlich, kneift sie nicht so. Das soll Mel Gibson sein? Ja. So, jetzt wollt ihr mich doch sicher foltern, oder? Ihr da, ihr würdet mich alle gerne foltern, nicht wahr? Okay, gut, probiert mal, was da alles reinpasst, ich halte es aus.
Alter, ich habe Gewissensbisse wegen einem Streifen von dem Typen da. Ich
finde, es ist auf jeden Fall ein Schauspieler, über den es sich lohnt zu reden, weil man kann ihm nicht vorwerfen, dass er kein Charisma hat und man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht in der Lage ist, sehr, sehr intensive Spannungs- oder Action-Szenen zu inszenieren.
Was
immer gut ist, steht auf einem anderen Blatt.
Was ich halt immer spannend finde, ich habe vor ein paar Wochen auf Arte eine Dokumentation über Mel Gibson gesehen.
Die habe ich auch gesehen.
Und mir war ja schon früher immer klar, dass der halt sehr christlich ist. Der wurde ja auch sehr, glaube ich, radikal katholisch erzogen, nenne ich es mal. Aber so von seinen Rollen, die er gespielt hat, sei es jetzt der verrückte Maximilian oder halt eben Riggs und Murtor, nee, wäre nur Riggs, Murtor von anderer. diese Rolle hat er so für sich vereinnahmt, dass es mir, also ganz ehrlich, es war mir fast unbegreiflich zu verstehen, dass ja hinter der Rolle noch ein Mensch steckt, der vielleicht ganz andere Ansichten hat. Also für mich war Mel Gibson immer wirklich Riggs. Also für mich ist Riggs Mel Gibson. Und dementsprechend war ich dann auch wirklich im Negativen überrascht, als das so rauskam, also auch dieses, hier, was er hier mit Passion Christi gemacht hat, was ja durchaus in seiner eigenen Regiearbeit auch immer schon drin war, also sei es jetzt der Mann ohne Gesicht oder halt Braveheart, aber.
Wobei, bei der Mann ohne Gesicht ist es ja nochmal ein bisschen was anderes.
Ja, ist so sein Regiedebüt, der ist doch sehr zahm, den muss ich auch nochmal gucken.
Der ist auch sehr schön.
Aber gerade bei Mel Gibson, ich weiß nicht warum, war für mich der Bruch zwischen Rolle und realer Person irgendwie total ultra krass. Also das, ich weiß gar nicht, warum es bei ihm so krass war. Vermutlich einfach, weil der für mich halt immer in Lethal Weapon so in der Rolle so aufgegangen ist.
Ja, oder vielleicht auch, weil er wirklich so viele große Franchises auch hatte mit Mad Max und Lethal Weapon und dieses private Reflektieren einfach super spät erst kam, der wirklich erst immer als Superstar wahrgenommen wurde. War wahrscheinlich auch einfach eine Zeit, wo es noch nicht so darum geht, wer ist Mel Gibson jetzt eigentlich, was hat er für Ansichten und so weiter. Es ist ja einfach irgendwie viel später erst gekommen, wo er es dann auch wollte, wo er sich dann auch wirklich gezielt daneben benommen hat einfach, ne?
Also ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es bei der Passion war und ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, wie es hier bei Apokalypto war. Aber klar, als er später seine antisemitischen Aussagen getroffen hat, das ist natürlich äußerst fragwürdig. In den Filmen kann ich aber nur sagen, aber es ist auch wirklich sehr lange her, dass ich sie gesehen habe, aber da habe ich viele Kritikpunkte nicht zwangsläufig auch so gesehen.
Das
konnte ich immer irgendwie noch ausblenden, weil die...
Aber der Max macht jetzt sein drittes Bier auf, da müssen wir live dabei sein.
Ah, okay. Jetzt wird's lustig.
Der war doch gar nicht mal schlecht.
Danke, danke. Jetzt startet das 7,1er, damit ich wieder ein bisschen runterkomme.
Also 12% ist schon hart. Also
ja, ist echt eklig gewesen. Ich habe wieder durchge.
Aber bitte, Kühne, führ fort.
Der Max hat auch ein bisschen Gesichtsfarbe verloren, oder?
Ich finde, er ist eher röter geworden.
Der Mimik, die ich verloren habe.
Alle die, Kühne, die auf eine Stunde gesetzt haben. Also seine Aussagen, eben, die er da in Interviews getroffen hat und so. Ja, ich habe hier sein, wie heißt der, Horhack Rex Rich?
Horhack.
Habe ich nicht gesehen.
Rich.
Aber zum Beispiel bei Passion Christi, ich verstehe die Anschuldigung, aber ich glaube, dass die nicht unbedingt jeder sehen muss, wenn er nicht auch noch darauf hingewiesen wird. Also ich glaube, der hat immer einen sehr, sehr schmalen Grat gehabt, dass es irgendwo noch Unterhaltungsfilm war, aber eben auch politische Meinung damit reingeflossen ist. Und ich glaube,
kann man ja aber zu vielen Filmen sagen, ne?
Ja, genau, genau. Deswegen ist mir auch dieses Negative von Mel Gibson anfangs auch gar nicht so aufgefallen, bis es natürlich dann so war, bis er dann so völlig durchgedreht ist und dann da wirklich auch offiziell Aussagen getroffen hat, die mehr als fragwürdig sind. Ne?
Ja, ich finde, der Inszenierungsstil ist einfach nochmal mit so einem manischen Nachdruck irgendwie, dass man sich denkt, irgendwas ist da.
Vielleicht macht man nicht deswegen nicht auch genau so weiß, wenig was. Filme, weil er einfach so die Kraft nicht dafür hat, mehr zu machen.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass das für den echt so unfassbar anstrengend ist.
Ja.
Es muss übrigens auch unfassbar anstrengend für James Cameron sein, der ja am Set anscheinend auch echt schlimm sein muss. Aber das ist ein anderes Thema, auch wenn James Cameron scheinbar in Was Frauen Wollen dabei ist.
Genau, und damit haben wir heute zwei Fliegen mit einer Klappe, nämlich den Thekencast und unser Vorschaucast zu Avatar 2.
Da mache ich aber nicht mit, ne, oder? Ich weiß davon noch nichts. Max winkt nur noch ab.
Ihr Lieben, habt ihr noch was ihr loswerden wollt zu Was Frauen Wollen?
70 Millionen hat er übrigens gekostet. Ich finde, das muss man noch einmal sagen. 70 Millionen.
Wie denn das?
25 für Mel Gibson?
30 für 10 die Bagels.
10 für Helen Hunt, würde ich sagen.
Ja.
Und der Rest?
Nochmal Minimum 5 Millionen für jedes Matte-Painting, was da gemacht worden ist, weil ich habe mich kaputt gelacht, dass jeder Hintergrund ja wirklich gemalt war. Ich glaube, die haben nur im Studio gedreht, oder?
Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen.
Achte mal
drauf. Doch, im Hintergrund, wenn Chicago gezeigt
wird. Immer wenn Chicago gezeigt wird. Selbst am Anfang, als die erste Szene kommt und diese Klappe von dem Zeitungswagen hochgeht, da siehst du hinten sogar ganz leicht das Bild wackeln. Es ist furchtbar.
Ist mir nicht aufgefallen. Ich habe mich aber gefragt, warum spielt er in Chicago und nicht in New York?
Keine Ahnung, weil die doch Matt Paintings von Chicago übrig hatten.
Ich habe auch zu meiner Frau gesagt, ich mag diese Filme, die in New York spielen. Irgendwann haben sie gesagt, es sind Chicago.
Vielleicht war es auch Gotham.
In 40 Jahren ist es dann Münster. Also. Okay, ihr Lieben. Wird es Zeit für das Bodycount-Quiz.
Oh. Null.
Ja, und weil die Antwort null ist, habe ich es ein bisschen geupdatet. Und zwar habe ich etwas rausgefunden. Und zwar folgendes. Es gibt ja eine Szene in einem Meetingraum, in der Mel Gibson die männlichen Eigenschaften aufzählt, die Frauen für besonders begehrenswert halten. Und das beruht auf einer Umfrage, die Vanity Fair 97 durchgeführt hat. Und unter den meistgenannten Eigenschaften waren unter anderem Einfühlungsvermögen und Humor. Das wird ja auch alles von Mel Gibson gesagt. Aber die am häufigsten genannte Antwort wird nicht von Mel Gibson genannt. Ich möchte von euch wissen, welches ist die männliche Eigenschaft, die besonders begehrenswert ist, laut Vanity Fair, und nicht von Mel Gibson gesagt wird in Was Frauen Wollen.
Es macht so viel Spaß mit Bild und Max so halb betrunken da zu sehen, die Augen nicht mehr aufzukriegen. Ist das schön.
Ich lasse Kühne den Vortritt.
Wir machen es so.
Ich weiß es. Ich weiß es tatsächlich.
Ich weiß es auch.
Im Vortritt.
Okay. Ich weiß es auch.
Ja, ich weiß es auch tatsächlich. Ich weiß es.
Gut. Okay, dann Max, dann sag es einfach mal.
Du zuerst, Max.
Scheiß Bluff. Komm, dann macht es ja keinen Spaß, wenn meine beiden Gegner es beide wissen.
Ich brauche von dir eine Antwort, ansonsten geht es ja nicht weiter.
Moor wurde ja schon gesagt. Ich weiß es nicht.
Humor wurde schon gesagt, das ist richtig. Ja.
Ich lese gerade Kühnes Kritik zu dem Film.
Da steht's nicht drin. So viel also, kann ich dir sagen.
Sag mal eine sehr männliche Eigenschaft.
Die männliche Max, Eigenschaft, die besonders begehrenswert ist, ist kühnes Kritiken lesen. Alles klar, lock ich so ein.
Ich fühle mich hier vorgeführt. Das ist,
Kühne, willst, Kühne, sagst du
liest was? Einfach nicht regelmäßig die Vanity Fair. Ich sag Intimhygiene.
Intimhygiene hätte ich jetzt auch gesagt. Und das ist es auch.
Richtig.
Ja.
Richtig. Die männliche Eigenschaft, die als besonders begehrenswert zählt, in einer Umfrage der Vanity Fair ist Intimhygiene.
Das ist ja auch das Erste, wenn du in die Disco gehst. Erstmal dann kommen die Frauen ja erstmal an und riechen an einem Schritt so, oh, sehr frisch. Den könnte ich mir heute
auch vorstellen. Da erkennst du übrigens auch immer die Frauen, die Selbstmordgefährten sind, die es nicht tun.
Intimhygiene kann natürlich, können natürlich auch die Achseln sein. Ne? Also bitte, Kühne.
Auch da kommt es relativ selten vor, dass Frauen irgendwo unterwegs zuerst an meiner Achsel riechen und dann sagen, aha, ein sehr interessanter Mann.
Das riecht man aber wahrscheinlich eher als den Schritt.
Ja, man soll aufhören, okay. Wenn es am schlimmsten ist.
Da, wo du herkommst.
Ja, ja. Im Mal ist das anders, ich weiß, das habe ich gemerkt, aber. So.
Okay. Yeah. Darf ich noch kurz einen wichtigen Satz rezitieren?
Aber natürlich.
Von wem?
Das können wir danach besprechen. Die Gags sind zwar sexistisch, allerdings wird nie der Fehler begangen, diese platt oder unangemessen zu präsentieren. Entschuldigung, das habe ich hier gerade gefunden. Auf so einer
das ist ein sehr weiser Mann. Ich habe, ich bin mir auch sicher, wenn man solche Worte auf Papier band, muss es auch ein intelligenter und hübscher Mann sein. Es geht gar nicht anders.
Erinnert ihr euch an die Szene, wo der eine so tut, als ob er dem anderen ins Gesicht wichst? Bei der Besprechung, ja?
Ja,
ja. Ja, ja. Wollt nur fragen, ob ich euch dran erinnert.
Ich muss auch noch einen Satz.
Kann ich so lange vielleicht auf Klo gehen?
Ich muss hier. Mit über 350 Millionen Dollar weltweit als Einspielergebnis darf man, was Frauen wollen, durchaus als Erfolg bezeichnen. Doch ist der Film tatsächlich so erfrischend anders? Tatsächlich ja.
So, ich bedanke mich fürs Zuhören.
aber hier steht auch ein wahrer Satz. Und genau das ist das Schöne an, was Frauen wollen. Hier wird nicht das weibliche Klientel angesprochen. Das ist gut. Ist gut, dass der nichts für Frauen ist, der Film. Ist gut. Kühne Kritiken auf Movie Break kann man sich gerne mal geben abends. Unter einer Wolldecke oder so. Schön mit dem Tee. Einfach mal lesen.
Ich kann gerade so viel sagen. Einer von vier mag Mobbing nicht.
Drei von vier finden Mobbing okay.
Willkommen in Demokratie. Meine Lieben, es war mir eine große Freude. Es tut mir leid, dass wir jetzt so ein bisschen auf den Kühne rumgehackt haben. Aber was sollen wir machen? Wir konnten heute nur auf zwei große Männer rumhacken, nämlich Mel Gibson und Kühne. Ne?
Und auf Mel Gibson wurde auch nicht so richtig rumgehackt. Ne? Aber kam
und der
eher,
Kühne
kam eher so stille Anerkennung irgendwie. Ne?
Ja. Ja. Naja, gut. Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Anhören. Es war ein bisschen chaotisch, aber wenn hoher Besuch da ist, dann muss das sein. Ja, denn ja. Uns war vor allem unser Spaß wichtig und das haben wir erreicht. Wie ihr das findet, ist uns wie immer egal. Das kommt davon, wenn man während des Podcasts Starkbier trinkt, nicht wahr, Max?
Max, dirigierst ja. Du gerade, wie er spricht, glaube ich.
Ich müsste echt dringend auf Toilette, Jungs. Jetzt wird langsam hektisch.
Ich hab den Gag beim letzten Mal schon gemacht, aber egal. Ich wurde geboren Anfang der 80er an einem Mittwoch.
Also ich kann jetzt auch noch mal reingrätschen. Also ich habe mich sehr gefreut, mal wieder dabei sein zu dürfen. Ich bin auch in Zukunft immer wieder gerne dabei, wenn ihr mich braucht,
Max,
wenn ihr mich wollt.
Das ist gerade so schön. Wie? Der kommt zurück.
Wenn ihr Bedarf habt an mir, an meiner Meinung, komme ich gerne zurück und
ja,
ich kann mich noch erinnern, wie das damals alles angefangen hat. Tekencast Folge 1 mit Stu und Kühne und mir. Und ja, es war eine schöne Zeit, die ich jetzt nochmal aufleben lassen konnte und ich bin gerne nochmal dabei.
Weißt doch, damals in Folge 2, das war auch schön.
Ja, in Folge.
Kühne pinkelt in eine Wasserflasche.
Folge 2 war zu Deadly Revenge.
Jetzt gerade.
Ja. Ich glaube, er pinkelt wirklich in eine Wasserflasche. Ich bin mir nicht sicher.
Ich hoffe es für ihn.
Was würde John Matrix dazu sagen? Wahrscheinlich Jenny!
Ist das Apfelschorle?
Okay, wir haben es wirklich geschafft, hier wirklich die Niveaulosigkeit per Excellence zu erreichen. Vielen Dank dafür, Pascal. Dafür warst du hier.
Gerne.
Und du bist ein gern gesehener Gast hier bei uns im Thekencast. Und es wird bestimmt nicht mehr lange dauern, da wird einer von uns auch bei Filmstarts auftauchen. Nee, wahrscheinlich nicht, aber also, der Kühne pisst gerade die dritte Bierflasche voll. Allein.
Mach doch fertig jetzt!
Wisst ihr eigentlich schon, welchen Film ihr für Aufgabe 31 habt?
Nee, aber lass uns drüber reden.
Such du aus, Pascal, such du aus.
Wenn ich jetzt so... Habt ihr schon
Butterfly-Effekt gemacht? Das ist das erste Mal in der ganzen Podcast-Zeit. Ich muss euch kurz alleine lassen. Es tut mir leid.
Ja.
Gut, das war der Thekencast. Alles klar, bis dann. Tschüss. Also, dann mache ich mal kurz die Abmod jetzt ernst. Denkt dran, Movieback gibt's bei movieback.de, im Internet auch noch bei so komischen Seiten,
Internet,
Facebook und so. Und wenn ihr uns bewerten könnt, dann tut das bitte positiv. Ich weiß, diese Folge war nicht dafür prädestiniert, um sie positiv zu bewerten.
Doch. Die Folge hat gezeigt, wie schön wir miteinander harmonieren können.
Das stimmt.
Stark.
Ja. Okay. Also,
sehr schön, dass der Kühne nicht merkt, dass er ein Mikrofon mitgenommen hat. Nein, egal. Also, ich sag tschüss, dann darf der Pascal tschüss sagen, dann der Max. Nein, warte, dann darf der, okay. Ich sag tschüss, dann sagt der Max tschüss und dann sagt der Pascal tschüss und vielleicht ist dann der Kühne wieder da.
Ah, da ist er.
Ah, das ging aber schnell, Kühne.
Hast du dich abgezogen oder was?
Schade, ich wollte jetzt eigentlich sozusagen sagen, dass der Pascal tschüss sagt und der Kühne ist ja nicht mehr da. Schade. In diesem Sinne, es war mir eine Freude, unter Starkbier euch zu lauschen.
Tschüss. Was in den letzten 2 Minuten meine Kollegen gesagt haben, ist bestimmt alles gelogen, weil hier fiese Gerüchte über mich in die Welt gesetzt worden sind. Ich entschuldige mich für diese Episode. Sie ist unglaublich chaotisch geworden, aber ganz ehrlich, es war unglaublich spaßig, sie aufzunehmen. Es hat, wie immer, mit euch richtig Freude gemacht, Pascal, dein Gesicht zu sehen, deine Stimme zu hören. Immer eine Bereicherung. Aber ich melde auch jetzt schon an, Stu, Max, ich bin mit der nächsten Filmauswahl dran und für diese Farce, die ihr heute mit mir gemacht habt, dass ihr mich so lange nicht auf Klo gehen lassen habt, werde ich mir was richtig Schönes für euch einfallen lassen.
Waterboy.
In diesem Sinne, freut euch drauf und bis zum nächsten Mal.
Wie gesagt, ich habe mich auch sehr gefreut, wieder dabei sein zu dürfen. Ich freue mich auch spätestens bei Folge 40, sage ich jetzt einfach schon mal, wieder dabei sein zu dürfen, wenn ich dann auch den Film auswähle. Und macht's gut.
To understand how we see.
Er trinkt mit mir ein bisschen Alkohol, mein Schatz.
But actually, as the alcohol enters the bloodstream, it slows down.